Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 18. November 2023, gleich dem 27. Aban 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Fortschritte und Errungenschaften Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, landesweite Kundgebungen zur Unterstützung von Kindern in Gaza. Außenminister Amir Abdullahian beendet seine dreitägige Gaza-Gespräche in Genf. Palästinensische Widerstandskämpfer greifen Tel Aviv mit Raketen an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, landesweite Kundgebungen zur Unterstützung von Kindern in Gaza. Heute hat in Iran Kundgebungen zur Unterstützung der Kinder im Gazastreifen stattgefunden. Gemeinsam mit dem gesamten iranischen Volk hat am Samstag in Teheran und entsprechend den Bedingungen in den Provinzhauptstädten Kundgebungen unter dem Motto »Unterstützung für die unterdrückten Kinder von Gaza« stattgefunden. Generalmajor Hossein Salami, der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden IRGC, war auch der Redner der Kundgebung in Teheran. Am 7. Oktober 2023 starteten die palästinensischen Widerstandsgruppen von Gaza, Südpalästina, aus einer Überraschungsoperation namens Al-Aqsa-Sturm in den besetzten Gebieten. Um Vergeltung zu üben, sein Scheitern zu kompensieren und die Operationen der Widerstandsgruppen zu stoppen, hat das israelische Regime alle Grenzübergänge im Gazastreifen geschlossen und seither dieses Gebiet bombardiert. Gleichzeitig verhaftet es junge palästinensische Demonstranten im Westjordanland. Bei massiven Angriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen sind bislang mehr als 12.000 Menschen, darunter mehr als 4.000 Kinder, ums Leben gekommen. Außenminister Amir Abdullahian beendet seine dreitägige Gaza-Gespräche in Genf. Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, ist gestern Abend nach dreitägigen intensiven Gesprächen mit Vertretern internationaler Menschenrechtsorganisationen in Genf nach Teheran zurückgekehrt. Bei Gesprächen des Außenministers der Islamischen Republik Iran in Genf mit Vertretern von Menschenrechtsinstitutionen, humanitären Institutionen, hochrangigen Beamten der im Genfer Büro ansässigen Vereinten Nationen, Menschenrechtsaktivisten und dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte ging es um die Lage in Gaza. Amir Abdullahian traf sich dort auch mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna. Bei diesem Treffen betonte der iranische Außenminister die Notwendigkeit, die brutalen Angriffe der Zionisten und die Tötung von Kindern, Frauen, Zivilisten und Bewohnern in Gaza und im Westjordanland zu stoppen. Vor Heimkehr sprach Amir Abdullahian gestern Abend im Genfer Flughafen mit Reportern. Er erklärte, in Genf fand ein Treffen statt, an dem etwa 20 internationale humanitäre Organisationen und Institutionen teilnahmen. Und alle Teilnehmer waren sich einig, dass die Tragödie, die sich derzeit in Gaza ereignet, im Widerspruch zum Völkerrecht steht und die Massenmorde und Kriegsverbrechen in Gaza nicht ignoriert werden können. Er fügte hinzu, unsere Bitte an die Verantwortlichen der Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees von Roten Kreuz, IKRK, und der humanitären Organisationen war, dass sie aus dem passiven Modus herauskommen und der Welt ihre ernsten und grundlegenden Aktionen zeigen. Amir Abdullahian sagte dazu weiter, wir haben die Tötung von Frauen und Kindern überall auf der Welt immer verurteilt, aber das Schweigen der Vereinigten Staaten und einiger westlicher Länder bezüglich der Tötung von mehr als 4.400 Kindern und mehreren tausend Frauen in Palästina hat keine andere Bedeutung als Zustimmung zum Völkermord, und dies ist unerträglich. Palästinensische Widerstandskämpfer greifen Tel Aviv mit Raketen an. Die Ezzadin al-Rassam-Bataillone, der militärische Flügel der palästinensischen islamischen Widerstandsbewegung Hamas, haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Regimes an Zivilisten im Gazastreifen Tel Aviv mit Raketen angegriffen. Israelische Medien berichteten gestern, viele Raketen aus dem Gazastreifen seien in Richtung Tel Aviv abgefeuert worden und eine laute Explosion sei zu hören gewesen. Auch in verschiedenen Gegenden Tel Avivs erklangen Gefahrensirenen. Auch die libanesische Hisbollah griff gestern in groß angelegten Angriffen verschiedene israelische Stützpunkte an. Dazu teilte die libanesische Hisbollah in einer gestern abgegebenen Erklärung mit, um die widerständige palästinensische Nation in Gaza zu unterstützen, hätten islamische Widerstandskämpfer am Freitagnachmittag die Versammlung in der zionistischen Siedlung Erion mit geeigneten Waffen angegriffen, wobei mehrere Zionisten direkt getroffen worden seien. Die libanesische Hisbollah gab in einer weiteren Erklärung bekannt, dass sie am Freitagnachmittag auch die Versammlung zionistischer Soldaten in den Stützpunkten Al-Zahira und Al-Asi mit geeigneten Waffen zum Ziel genommen habe. Hamas verurteilt Äußerungen des EU-Außenbeauftragten gegen diese Bewegung. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat die Äußerungen des EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell gegen diese Bewegung verurteilt. In einer am Freitagabend abgegebenen Erklärung der Hamas hieß es dazu: Wir verurteilen die Äußerungen des EU-Außenbeauftragten aufs Schärfste, lehnen sie entschieden ab und machen ihn, Borrell, für die Rechtfertigung der Handlungen des zionistischen Regimes, einschließlich der Tötung von Frauen und Kindern und der Verletzung der Privatsphäre von Krankenhäusern und Schulen verantwortlich. Hamas fügte darin hinzu, Borrell habe die Grenzen des Anstands und der Diplomatie verletzt, als er auf der Pressekonferenz in Ramallah versuchte, das völkerrechtlich garantierte Recht des palästinensischen Volkes auf Widerstand gegen die Besetzung zu verfälschen. In der Hamas-Erklärung hieß es dazu weiter, internationale Rechte seien für Washington und die Europäische Union jetzt wertlos, weil sie den Besatzern grünes Licht gegeben hätten, noch mehr Palästinenser zu töten. Abschließend unterstreicht Hamas in ihrer Erklärung, wir betonen noch einmal das Recht des palästinensischen Volkes, sich der Besatzung zu widersetzen, und dies ist das legitime Recht der Palästinenser, und das palästinensische Volk ist der Haupteigentümer der Souveränität und spricht auch das letzte Wort in ihrem Land. Der EU-Außenbeauftragte sagte am Freitag während seines Besuchs in den besetzten Gebieten, dass die Palästinenser nach dem Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas weiterhin im Gazastreifen unter der Aufsicht der palästinensischen Autonomiebehörde leben sollten. Borrell drohte zugleich dem islamischen Widerstand Palästinas und sagte, die Hamas hat keine Zukunft. WHO: Eine Resolution allein reicht nicht aus, um Gaza-Krise zu lösen. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat praktische Maßnahmen seitens der Mitgliedsländer dieser Organisation gefordert, um den Krieg in Gaza zu stoppen. Er betonte, Dialog und die Herausgabe einer Resolution reichen nicht aus, um die Krise im Gazastreifen zu lösen. In einer virtuellen Rede auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu Gaza in New York bezeichnete der WHO-Generaldirektor am Freitag den Vorschlag des israelischen Regimes, eine sogenannte Sicherheitszone in Al-Mawasi südlich des Gazastreifens einzurichten, als ein Rezept für eine Katastrophe. Der Versuch, so viele Menschen auf so kleinem Raum mit so wenig Infrastruktur und Dienstleistungen unterzubringen, erhöht die Gesundheitsrisiken für Menschen, die sich bereits in einem kritischen Zustand befinden, fügte er hinzu. Laut Tedros Adhanom Ghebreyesus wird sich die Weltgesundheitsorganisation nicht an der Errichtung einer sogenannten Sicherheitszone in Gaza beteiligen, ohne eine umfassende Einigung zu erzielen und einen Mechanismus einzurichten, der die Überwachung dieser Organisation über die wesentlichen Bedürfnisse der Menschen in dieser Region sowie ihre Sicherheit gewährleistet. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation betonte außerdem die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen der Mitglieder der Vereinten Nationen, um den Krieg in Gaza zu stoppen, und sagte, die Krise in Gaza ist eine Krise für die Vereinten Nationen und die Menschheit. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 11 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamida Askari mit dem Titel Gozashte, das heißt die Vergangenheit.
ته چشمای تو حتی ذره ای خواهش نبوده، توی این رابطه تلخ مطمئنم هرچی بوده اسمش آرامش نبوده. اگه رو برانی میشم، اگه زخمم تازه مونده، من دلیل تازگیشم. فکر روزای گذشته عین خودسوزیه، اما من حریف تو نمیشم. هنوز این حس با مونده، از اون رابطه جا مونده، چرا تنها هستم از این تکرار، من آلودت شدم انگار، درست اینه یه بیماری. همه براش غریبن، حس آدم اضافی، بی تو از خونه میترسم، چی میدونی از کسی که دلتو بهش ندادی. تو گذشتی و گذشتم، ولی باز گیر گذشتم، فرق من با تو همینه، من با تنهایی می جنگم، تو ولی سر چلوبه، فرق من با تو همینه، فرق من با تو همینه. هنوز این حس با مونده، از اون رابطه جا مونده، چرا تنها هستم از این تکرار، من آلودت شدم انگار، درست اینه یه بیماری.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt.
Wir beginnen mit einer Geschichte aus dem Bustan von Sa'di und erklären dann wieder ein Sprichwort. In einer Stadt lebte ein Mann, der für seinen hohen Anstand und seine Hilfsbereitschaft bekannt war. Alle liebten ihn. Als eines Tages die Tataren dieses Land angriffen, zog Jung und Alt in den Kampf. Die Daheimgebliebenen beteten für ihren Erfolg und ihre Gesundheit. Ganz besonders aber beteten sie für diesen hilfsbereiten Menschen. Der Krieg dauerte eine Weile, bis sich schließlich die Tataren wieder zurückzogen. Dem Held unserer Geschichte aber waren während der Gefechte tiefe Wunden zugefügt worden. Als seine Mitstreiter ihn nach Hause trugen, versammelten sich sogleich die Nachbarn um seine Bettlager. Einer schickte nach dem Heilkundigen der Stadt. Der untersuchte den Verletzten und erklärte dann, es besteht keine Lebensgefahr, es sei denn, die Heilung dauert zu lange an. Ich bräuchte Balsam, aber davon gibt es hier bei uns nicht viel. Da sagte einer der alten Männer aus der Nachbarschaft, »Oh, was machen wir jetzt? Woher sollen wir bloß genug Balsam herbekommen?« Der Tabib, so wurden die Heilkundigen früher genannt, sagte, ich kenne jemanden, der reichlich Balsam besitzt. Aber er ist ausgesprochen kaltherzig und geizig. Ich glaube nicht, dass er etwas davon herausrückt. Da sagte der alte Mann, wir werden ihn doch dafür zahlen. Der Tabib sagte, weißt du, es gibt ja nun wenig Balsam hier in der Stadt und dieser Mann, von dem ich spreche, will den Balsam für sich selber aufheben. Er ist kein guter Mensch und sehr knauserig. Da sagte der alte Mann, meinst du etwa den Händler, der in der ganzen Stadt für seinen Geiz bekannt ist? Der Heilkundige sagte, ja, genau dem meine ich. Da sagten der andere, oh ja, ich kenne ihn zu Genüge. Dennoch werde ich zu ihm gehen und ihn anflehen. Vielleicht hat er Mitleid und gibt uns etwas von dem Balsam. In dem Moment hob der verletzte Kämpfer trotz aller Schwäche die Hand zum Einspruch hoch. Der Held unserer Geschichte sagte, geht nicht zu diesem geizigen Menschen. Ich werde mich nie vor jemandem wie ihm klein machen, selbst wenn mein Leben in Gefahr ist. Die Nachbarn und der alte Mann versuchten ihn davon zu überzeugen, dass es besser ist, den Händler um etwas Balsam zu bitten. Da sagte der Schwerverletzte, habt ihr nicht von dem Darwisch gehört, der etwas Geld brauchte und den jemand zu einem reichen Mann schickte? Als der Darwisch zu dem reichen Mann ging, sah er einen mürrischen, arroganten Menschen vor sich. Er ging wortlos schnell wieder fort, und als sie ihn fragten, warum er sich nicht mit seiner Bitte an dem reichen Mann gewandt hat, sagte er, »Ich verzichte. Tragt auch ihr euch bitte nie einem mürrischen, launischen Menschen vor. Denn ihre mürrische Art ist zermürbend.« Da rief der alte Mann, »Ja, du hast recht, aber wir können doch nicht einfach die Hand in den Schoß legen.« Da sagte sein Freund, und auf dem Krankenlager, ich bin stark genug, vielleicht dauert es etwas länger, bis ich genese, aber mir ist es wichtig, dass ich mich nicht von diesem Geizhals klein mache und meine Ehre bewahre.
Das heutige Sprichwort lautet im Original: Bigane agar wafa konad, khishaman ast. Hören Sie dazu die folgende Fabel. Eine Schlange und eine Eidechse waren so gute Freunde miteinander, dass sie sogar ihre Behausung miteinander teilten. In ihrer Nähe wohnte eine gescheite Maus. Die gab sehr darauf Acht, dass diese Erzfeinde nicht ihren Unterschlupf und ihre Kinder bemerken. Aber es gab noch ein anderes Tier in der Nähe. Es war ein Igel, der sich aus Mäusefleisch nichts machte, wohl aber auf Schlangen- und Eidechsenfleisch erpicht war. Schlange und Eidechse ahnten weder etwas von der Maus noch von dem Igel. Sie hatten nichts anderes zu tun, als ihre Freundschaft zu genießen. Am Tag schlenderten sie durch die weite Welt und machten es sich am Abend in ihrer Behausung gemütlich, bis an einem Tag. An jedem Tag kamen Schlange und Eidechse ganz dicht an dem Haus des Igels vorbei und waren wieder einmal lustig ins Gespräch vertieft. Dem Igel stieg ein angenehmer Duft in die Nase und er lugte flugs aus seinem Haus hervor. »Die werde ich mir schnappen«, dachte er. Nur wusste er nicht, über welchen von den beiden er zuerst herfallen sollte. Dann entschloss er sich, beide auf einen Schlag zu erlegen. Plötzlich erschien er vor Schlange und Eidechse. Das war ein Schreck. Eidechse und Schlange rannten in Richtung eines Felsen, denn sonst gab es keinen Schutz in der Nähe. Die Eidechse erreichte den Felsen zuerst und kroch in einen Spalt hinein. Doch die Schlange fand keinen zweiten Spalt im Felsen, und so bat sie ihre Freundin: »Rück ein bisschen beiseite, damit auch für mich Platz wird.« Aber die Eidechse meinte: »Nein, für zwei ist kein Platz.« Doch die Schlange rief: »Mach schnell, gleich kommt der Igel.« Die Eidechse sagte: »Worauf wartest du denn noch? Lauf schnell weg. Wenn du wegläufst, dann rennt der Igel hinter dir her und ich kann mich retten.« Jedenfalls konnte die Schlange so lange betteln, wie sie wollte. Die Eidechse blieb unbeeindruckt. Die Schlange erinnerte sich noch daran, wie gut sie doch immer befreundet waren. Aber die Eidechse meinte nur: »Von Freundschaft kannst du wieder reden, wenn es keine Gefahr gibt. Aber jetzt muss jeder an sich selbst denken.« Die Maus in ihrem kleinen Schlupfloch in diesem Felsen saß, hatte alles mitgehört. Einerseits freute sie sich, dass es ihren Feinden an den Kragen ging, andererseits tat ihr die Schlange leid, und sie war über die Untreue der Eidechse verärgert. Sie wusste aber nicht, soll sie der Schlange helfen? Schließlich dachte sie, es ist nicht anständig, dass man nur an sich denkt, wenn die anderen in Not sind. Und da bot sie der Schlange an, in das Mauseloch zu kommen, aber nicht ohne ihr vorher das Versprechen abgenommen zu haben, ihr und den Kindern nichts anzutun. Der Igel hatte den Felsen erreicht, doch fand er keine Spur von Schlange und der Eidechse und trollte sich schließlich wieder. Die Eidechse schlüpfte aus der Felsspalte heraus und rief die Schlange: »Komm heraus, bring mir aber auch eine von den leckeren Mäusen her.« Da steckte die Schlange den Kopf aus dem Mauseloch und rief: »Mach, dass du fortkommst. Wir sind keine Freunde mehr. Ab heute will ich mit der Maus Freundschaft schließen.« Die Eidechse lachte: »Ha, du bist witzig, komm, gehen wir.« Die Schlange aber rief: Du bist unkameradschaftlich, aber die Maus ist in Ordnung. Ich werde ihr nie etwas antun. Von dieser Fabel rührt das Sprichwort her, ein Fremder, der treu ist, ist mein Verwandter. Man benutzt es, um den Wert von Treue und Kameradschaft zu unterstreichen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamid Reza Nurbakhsh mit dem Titel Aseman, auf Deutsch Himmel.
آسمان هر شب ماه، آسمان هر شب ماه، آسمان هر شب ماه، خیش و ناخن می ندارد تا سهرگه هفته ما یک آسمان مه در زمین Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Fortschritte und Errungenschaften Irans. Weiterhin guten Empfang. Einer der Bereiche des Fortschritts und der Entwicklung Irans nach der Islamischen Revolution war und ist zweifellos der Bereich Gesundheit und medizinische Behandlung. Wie Statistiken zeigten, ist der Gesundheits- und Hygienezustand in der Islamischen Republik Iran im Vergleich zu vor der Islamischen Revolution quantitativ und qualitativ gestiegen und das Wohlergehen, die Gesundheit und die Hygienesituation der Menschen haben sich erheblich verbessert. Im Bereich der medizinischen Dienstleistungen sind nach dem Sieg der Revolution sehr viele Errungenschaften erkennbar geworden. Dazu gehören die Verbesserung des Qualitätsniveaus der Ärzte sowie die Zahl der Ärzte und des Pflegepersonals in verschiedenen Regionen des Landes. Die Bereitstellung von Medikamenten, die Entwicklung von Stammzellen, der Ausbau der sozialen Versicherung und Unterstützung, die Senkung der medizinischen Kosten und die Reduzierung der Sterblichkeitsrate sowie die Erhöhung der Lebenserwartung. Zu den weiteren Errungenschaften des Landes im Bereich der öffentlichen Gesundheit nach der Islamischen Revolution gehören der Ausbau der Netzwerke und Infrastruktur des Gesundheitssystems, die Verringerung der Sterblichkeitsrate von Müttern und Kindern, die Erhöhung der Gesamtzahl der in der Ärztekammer registrierten Ärzte und die Anzahl der medizinischen Universitäten des Landes, sowie der Investitionen in das Gesundheitswesen und den Behandlungssektor, pharmazeutische Fortschritte und die Entwicklung und Produktion neuer Arzneimittel, Fortschritte im Bereich der Chirurgie, die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden, die Ausrottung einiger Krankheiten sowie die besondere Aufmerksamkeit für die Medizintechnik. Mit dem Fortschritt des Medizin- und des Gesundheitssystems in der Islamischen Republik Iran sind die Todesursachen und die Zahl der Todesfälle aufgrund von Inflationskrankheiten sowie Schwangerschafts- und Geburtsproblemen wesentlich zurückgegangen. Laut Statistiken ist die hohe Sterblichkeitsrate in Iran von 13 pro 1000 Nebengeburten in den Jahren 1970 bis 1975 auf 5 in den Jahren 2005 bis 2010 gesunken. Der Ausbau des öffentlichen Gesundheitssystems hat zu einem signifikanten Rückgang der Todesfälle von Kindern unter 5 Jahren geführt, im Vergleich zur Zeit vor der Revolution. Laut dem Bericht der Weltbank verloren in der Zeit vor der Islamischen Revolution jedes Jahr mehr als 140.000 Säuglinge ihr Leben. In den letzten Jahren ist die Zahl auf unter 20.000 gesunken. Dem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zufolge stieg der Lebenserwartungsindex von 1960 mit 49,5 Jahren auf 51,5 Jahre im Jahr 1978. Das bedeutete, dass die Lebenserwartung der Iraner am Vorabend des Sieges der Islamischen Revolution zu den niedrigsten der Welt gehörte, obwohl das Land nach dem Sieg der Revolution 8 Jahre lang in einen Krieg verwickelt wurde, erreichte die Lebenserwartung in Iran im Jahr 1988 61,5 Jahre. Das heißt, in den ersten 10 Jahren nach dem Sieg der Revolution ist die Lebenserwartung der Iraner erheblich gestiegen. Ein Bericht der Weltbank zeigt, dass die Lebenserwartung der iranischen Bevölkerung seit Beginn der Revolution um 22 Jahre gestiegen ist, nämlich von 55 Jahren im Jahr 1976 auf 76,2 im Jahr 2017. Der Pro-Kopf-Kalorienverbrauch im Land ist von 2000 Kalorien vor der Revolution mit niedrigem Verteilungskoeffizienten auf 3000 Kalorien mit hohem Verteilungskoeffizienten gestiegen, was auf eine deutliche Verbesserung der Ernährungssituation im Land hinweist. Was den Versicherungsschutz betrifft, sind ca. 40 Millionen Menschen im Land krankenversichert, 34 Millionen von ihnen sind kostenlos versichert. 90% der Kosten für die Patienten in öffentlichen Krankenhäusern und im privaten Sektor werden durch den staatlichen Versicherungstarif abgedeckt und 70% der ambulanten Kosten werden von Versicherungen übernommen. 28 Millionen Iraner in Dörfern und Städten mit weniger als 20.000 Einwohnern sowie Nomaden erhalten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Versicherung und dem Gesundheitsministerium 12 Leistungen, von zahnärztlichen Leistungen bis hin zu Laboruntersuchungen und dergleichen. Diese Leistungen werden auch in 4.000 ambulanten ländlichen Versorgungszentren erbracht. Am Ende der Herrschaft des Pahlavi-Regimes gab es im Land etwa 558 medizinische Einrichtungen mit rund 58.000 Betten, was gemessen an der Bevölkerung des Landes nicht ausreichend war. Im vierten Jahrzehnt der Islamischen Revolution gibt es nun eine primäre Gesundheitsversorgung, PHC, mit einer verbesserten Versorgung von 100% der städtischen Bevölkerung und mehr als 94% der ländlichen Bevölkerung Irans. Gleichzeitig wurde ein Netzwerk für medizinische Behandlungen als globales Modell mit mehr als 18.000 Häusern der Gesundheit und 5.000 Gesundheitszentren geschaffen. Während im Jahr 1978, also vor der Revolution, nur 37% der Städte des Landes über Krankenhäuser verfügten, sind es heute mehr als 94%. Derzeit beträgt die Zahl der aktiven Krankenhäuser im Land 910 und die Zahl der Krankenhausbetten 148.000. Im Jahr 1978 waren es 558 Krankenhäuser und rund 58.000 Krankenhausbetten. Vor der Islamischen Revolution gab es in Iran nur eine begrenzte Anzahl von Ärzten für die gesamte Bevölkerung von 36 Millionen Menschen. Und die Dörfer des Landes litten mit nur 1.500 ländlichen Gesundheitszentren unter dem Mangel an Ärzten und Fachärzten. Die Zahl der Ärzte im Land, darunter Allgemeinmediziner und Fachärzte verschiedener Richtungen, betrug im Jahr 1978 etwa 14.000. Wobei ein erheblicher Teil von ihnen ausländische Ärzte waren. Damit standen für je 10.000 Menschen nur etwa 9,3 Ärzte zur Verfügung. Einem Bericht der Weltbank zufolge hat sich die ärztliche Versorgung nach dem Sieg der Revolution um das Sechsfache verbessert. Im Jahr 1977 war Iran mit einer Bevölkerung von rund 36 Millionen Menschen auf den Zuzug ausländischer Ärzte aus verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Indien, angewiesen. Und jetzt, wo die Bevölkerung mehr als doppelt so groß ist und infolgedessen mehr Ärzte benötigt werden, wächst die Zahl der Ärzte im Land. Auch die Fachärzte sind von 7.000 im Jahr 1978 auf mehr als 72.792 angestiegen. Vor dem Sieg der Islamischen Revolution wurden nur 7 medizinische Fakultäten an Universitäten gegründet. Doch derzeit gibt es im ganzen Land etwa 50 medizinische Universitäten. Die Zahl der Aufnahmekapazität für Medizinstudenten ist von etwa 600 vor dem Sieg der Revolution auf nun etwa 6000 pro Jahr gestiegen. Im Jahr 1978 betrug die Gesamtzahl der in Iran registrierten Ärzte etwa 17.000, während in den vergangenen Jahren landesweit etwa 140.000 Ärzte an medizinischen Universitäten ausgebildet wurden. In den letzten 4 Jahrzehnten ist also die Zahl der medizinischen Universitäten gestiegen. Zu den Erfolgen des medizinischen Ausbildungssektors in allen Provinzen des Landes, besonders auch in benachteiligten Provinzen, gehören die steigende Zahl medizinischer Absolventen, darunter vor allem auch Ärztinnen, sowie die Präsenz von Ärztinnen und Ärzten in benachteiligten Gebieten. Bis 2013 wurden im Land mehr als 50 Universitäten für medizinische Wissenschaften, 350 städtische Gesundheitszentren und 170 Fakultäten verschiedener Fachbereiche der medizinischen Wissenschaften gegründet. In der Zeit vor der Islamischen Revolution gab es im Land etwa 50 Unternehmen, die medizinische Geräte herstellten, die alle Bauteile und Ausgangsmaterialien aus dem Ausland importierten und in Iran zusammenbauten. Diese Unternehmen waren jedoch nur in der Lage, 3% des Landesbedarfs herzustellen. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution sind nun mehr als 500 medizintechnische Unternehmen aktiv. Den Statistiken zufolge werden heute mehr als 80% des Bedarfs der 910 Krankenhäuser im Land von inländischen wissensbasierten Unternehmen gedeckt. Derzeit produzieren und liefern iranische Hersteller für medizinische Geräte mehr als 8000 Arten medizinischer Ausrüstung für den in- und ausländischen Markt. Zu den wissenschaftlichen Errungenschaften auf dem Gebiet der Medizin, die man als medizinische Revolution bezeichnen kann, gehören das Erreichen des ersten Platzes bei der Arzneimittelproduktion in der Region, die Herstellung von 97% der benötigten Medikamente sowie der Export von Arzneimitteln, einschließlich biotechnologischer Medikamente, die Autarkie bei der Herstellung von Impfstoffen, die Ausrottung von Polio und anderen weit verbreiteten Krankheiten, eine Durchimpfungsrate von 30% auf 100%, eine steigende Zahl von Krankenhäusern und medizinischen Zentren, die Verbesserung der medizinischen und hygienischen Versorgung auf dem Land sowie der Erfolg, präventorischen Maßnahmen Vorrang vor der Behandlung zu geben und letztendlich die Lebenserwartung zu steigern und die Kindersterblichkeit unter einem Jahr sowie die Sterblichkeit von Müttern zu senken. Iran belegt mittlerweile den 4. Platz bei der Herstellung rekombinanter Medikamente in Asien und bisher wurden 14 Medikamente dieser Art im Land hergestellt. Rekombinante Arzneimittel werden hauptsächlich zur Behandlung von schwer oder unheilbaren Krankheiten wie Krebs, Viruserkrankungen und MS eingesetzt. Tuberkulose, Diphtherie, Masern, Typhus, Cholera, Keuchhusten, Lepra und Hepatitis B waren häufige Krankheiten, welche die Menschen in der vorrevolutionären Zeit plagten. Nach dem Sieg der Revolution stieg die flächendeckende Impfrate von Kindern unter 5 Jahren gegen Infektionskrankheiten von 20% auf 95% im Jahr 2001. Mittlerweile werden alle Kinder im Land gegen die meisten dieser Krankheiten geimpft, selbst in den entlegensten Gebieten. Die Produktion von 4 Primärarzneistoffen zur Herstellung neuer Medikamente gegen pulmonale Hypertonie, die Herstellung von Medikamenten zur Behandlung von Gerinnungsstörungen sowie Chemotherapeutika, die Entwicklung und Produktion des ersten injizierbaren krebshemmenden Nanomedikaments mit dem Markennamen Sinadoxosome, das vor allem bei Brust- und Eierstockkrebs eingesetzt werden kann, die Herstellung des Antibiotikums Levofloxacin zur Behandlung von Infektionskrankheiten oder Chemotherapiemedikamente Paclitaxel zur Behandlung von Lungen-, Haut-, Eierstock- und Brustkrebserkrankungen sowie Doxorubicin mit Nanotechnologie, die Produktion von Sterorlix Acetate, Medikamenten zur Behandlung von Unfruchtbarkeit, neue Kombinationsmedikamente für MS-Patienten, die Interferon-Forschung und so weiter sind nur einige Beispiele für die wissenschaftlichen Anstrengungen iranischer Forscher. Die medizinische Wissenschaft in Iran hat also signifikante Fortschritte gemacht, insbesondere bei der Stammzellenforschung, der Reparatur von Rücken-Marksverletzungen, bei der strategischen Arzneimittelproduktion, dem Klonen von Tieren und so weiter und gehört zu den ersten Ländern in diesem Bereich. Die Islamische Republik Iran ist zudem unter den 3 führenden Ländern weltweit bei der Knochenmarktransplantation. Außerdem liegt das Land weltweit an 3. Stelle bei der Behandlung von Unfruchtbarkeit und an 4. Stelle im Bereich der Orthopädie und bei der Organtransplantation. Bei der Herstellung von Arzneimitteln für besondere Krankheiten liegt Iran weltweit an 7. Stelle und bei der Gentherapie an 7. Stelle. Darüber hinaus gehört die Islamische Republik zu den 5 führenden Ländern der Welt bei Cochlea-Implantant-Operationen für Schwerhörige. All diese wissenschaftlichen Forschungen und Erfolge haben Iran zu einem der erstklassigen Länder im Medizinbereich gemacht. Dementsprechend ist auch die Medizin- und Gesundheitstourismusbranche in Iran aufgeblüht und mittlerweile kommen sehr viele Patienten aus verschiedenen Ländern, insbesondere auch aus Nachbarländern, zur Behandlung nach Iran. Einer Statistik der letzten Jahre zufolge stehen die USA an 1., Deutschland an 5. und Iran an 10. Stelle bei den Einnahmen durch Medizintourismus. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.